Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von Fett Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die euch inspirieren und zum Nachmachen animieren wollen. Denn wir glauben fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Da freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Experten, Expertinnen und Gleichgesinnten. Wir, das sind wie immer Maike und ich von Fett Consulting. Maike, wie geht's dir denn heute?
Du, mir geht's sehr gut. Ich glaube, wir kriegen heute über 30 Grad in Hamburg. Deswegen entsprechend habe ich mich damit morgen schon darauf vorbereitet, dass heute viel geschwitzt wird. Aber ansonsten, wir hatten ja letzte Woche bei uns auch unser jährliches Kunden-Partner-Event. Und da bin ich noch ganz befüllt von. Da hatten wir ganz viele Streams zu Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, aber auch zu Nachhaltigkeit und wie das denn auch zusammenhängt innerhalb der Unternehmen. Deswegen bin ich auch super inspiriert. Und wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich auch total. Wir sind jetzt irgendwie am Wochenende auch nochmal auf so einem Offside mit der Company. Irgendwie packen schon alle alles zusammen, bereiten sich halt entsprechend nochmal vor. Es ist eigentlich auch ein schöner Spirit. Und freue mich natürlich auch total, dass es jetzt wieder so schön heiß ist und genieße das halt voll. Ja, wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, und zwar sprechen wir mit Alexander Krämer. Alexander, du vermittelst hochqualifizierte und handverlesene NachhaltigkeitsexpertInnen. Und das können dann sein Führungskräfte in Festanstellungen, InterimmanagerInnen, spezialisierte Beratungen. Da hast du schon wirklich große Organisationen auch mit unterstützt, unter anderem die Bertelsmann Stiftung, Haufe, BASF und so weiter und so weiter. Dein Anspruch ist hier eben auch Passgenauigkeit statt Zufall, was ich sehr schön finde, sich das so vorzunehmen. Aber das ist natürlich nicht alles. Du bist Mitherausgeber zweier Fachbücher, Kolumnist und auch Podcaster. Wir haben es schon eben bei der Vorstellung gemerkt, dir muss man eigentlich gar nichts mehr erzählen. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Herzlich willkommen, Alexander. Und wie geht's dir denn?
Hallo, ihr beiden. Ihr seht noch kühl aus. Bei mir brummt der Ventilator, die kurze Hose ist an und das T-Shirt habe ich auch kurz gewechselt, weil zu warm.
Zu warm.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du jetzt einfach sagen, okay, bist du jetzt so born green? Also was treibt dich da eigentlich an? Also wie kommt man dazu, halt irgendwie Experten, Expertinnen sozusagen für dieses Thema zu suchen, zu finden, zu briefen und da die Passgenauigkeit herzustellen?
Wäre ich jetzt ein glorreicher CEO, würde ich sagen, das ist in meiner DNA drin. Dann würden wir alle kichern und sagen, oh, Trottel. Wirklich purer Zufall. Ich habe mal Chinesisch und Wirtschaft studiert. Ich dachte, das ist eine gute Kombo. Ich habe keinen einzigen Tag da drin gearbeitet. Ich war viel in Asien und meine Patentante lebt in Laos. Und ich dachte, sie wohnt um die Ecke, habe mich auf ein Praktikum beworben, bin dann auch da gewesen und festgestellt, sie wohnt 4 Stunden weit weg. Und dann irgendwie bin ich da bappen geblieben. Also immer an der Schnittstelle Nachhaltigkeit und Business Development, Vertrieb. So. Erster Job war auch der erfolgloseste Nachhaltigkeitsberater vor 15 Jahren. Kläglich versucht, Fußballvereine, Energiegetränkehersteller aus Österreich und einen großen, wie sagt man, die Post in Österreich, in der Schweiz zu beraten. No chance. Dann zum Kunden gewechselt und irgendwie da wirklich dann wirklich eingestiegen. Wirklich ahnungslos ins Thema. Das hat richtig Spaß gemacht.
Umso besser und sich das nach und nach erarbeiten, ne?
Ja.
Ihr veröffentlicht ja einmal im Jahr den Sustainability People Report und so auch dieses Jahr für 2026. Ja. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, warum machst du das? Was findet man so darin? Aber vor allem, was sind so die größten Überraschungen für dich jetzt auf dieses Jahr geschaut?
Es war immer ich habe einfach sehr, sehr viele Gespräche geführt, schon immer. Ich habe einen quasi Berufsverband mitgegründet und wir haben untereinander immer geredet. Das macht man ja so, ne? Man sitzt beim Kaffee und sagt das so. Dann beschwert man sich irgendwann. Irgendwann ist es auch so ein Therapieding. Und irgendwann wurde ich immer wieder gefragt, sag mal, ich habe bis nächste Woche eine Gehaltsverhandlung. Das war so diese 2023, 2022, 24er Welle, wo man hingehen konnte und dachte, das zahlen die mir nie. Und man hat 20% mehr gekriegt. Ja, also aus einer absoluten Mangelsituation an Nachhaltigkeitsleuten waren die Gehaltsverhandlungen ja sehr anspruchsvoll. Und dann haben wir gesagt, naja, ich habe eine Studie begleitet. Und da war die Frage noch drin und dann haben sie die rausgenommen, weil sie dann nicht mehr ins Narrativ passt. Und dann dachte ich so, sag mal, das ist ja blöd jetzt. Also wie beantworte ich denn das? Und so sind wir da hingekommen. Es ist mittlerweile nicht nur eine Frage, sondern sehr, sehr viele. Das Schöne ist, es sind immer noch Manuel und ich, die das seit 3 Jahren diesen Report rausbringen. Er ist mittlerweile erweitert worden um quartalsweise Forschung. Heißt, wir haben eine Frage, die stellen wir auch alle 3 Monate. Und der erste Report ging durch die Decke. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt jährlich bei irgendwas zwischen 5.000 bis 9.000 Downloads auf dem Ding. Also das ist richtig schön, dass es irgendwo ankommt. Das Projekt ist auch so aufgesetzt, dass es wirkungsorientiert ist. Mittlerweile bei uns in der Agentur verantwortet ist die Tabea das erste Mal. Sie ist bei uns Chief Impact Officer. Heißt, das Ding hat ein Wirkungsziel. Ja. Und die größte Überraschung war, wir können genau sehen, was der Omnibus angerichtet hat. Wir können in dieser Stimmungskurve, ne? Es war halt irgendwie blöd, wir haben eine Woche vor dem Omnibus, also die Ankündigung war, haben wir eine Woche vorher unser Research gestartet, zu der Stimmung alleine, ja, und da war die einfach im Keller, so, aber wir sehen halt, die Kurve ging nach oben, der Sommer des Chaos, Andy Rasche, der jedes Mal einen Post rausgehauen hat und gefühlt sämtliche Nachhaltigkeitsabteilungen gedacht haben, seriously? So, ne? Aber im November, als die Entscheidung endlich kam, dass alles anders wird, absoluter Drop. Und die Stimmung ist wieder besser geworden. Das hat mich überrascht. Wir sind im Positiven. Jetzt im April, also das sind die Daten von April, wir sind jetzt ja im Sommer. Positiv, wo ich denke, aber ihr jault doch alle. Wo ich dann für mich interpretiere, und das ist wirklich meine Einschätzung, die, die noch da sind, sind glücklicher. Weil wir wissen es alle. Krass viele Jobs weg, Budgets weg, Consultancies weg, Events weg, Redaktionen weg, Podcasts weg. Es ist ganz viel verschwunden. Und was mich noch überrascht hat, oder was heißt überrascht? Ich glaube, ich hätte es noch krasser eingeschätzt. Gehälter gehen runter, Budgets gehen runter. Und aber die Gehälter gerade bei den Berufseinsteigern, 15% im Durchschnitt. Also, ne, sie sind nicht nur von der KI gebeutelt. Keiner stellt sie mir ein, weil wir brauchen sie alle nicht mehr. Jetzt geben wir denen auch noch weniger. Bei den allen ab 2 Jahre, vielleicht ist es sogar eine natürliche Fluktuation, ungefähr 3% weniger. So, das ist jetzt nicht riesig viel. Aber wir sehen bei den, wir differenzieren halt auch die Ausstattung von Nachhaltigkeitsteams. Wie viele Leute sind in diesen Teams? Konzerne über eine Stelle abgebaut. So. Und da auch wieder muss man wieder in die Daten reingucken und den Kontext. Wir haben, ich habe jetzt über 40 Interviews, nachdem wir erhoben haben, erfahren und geguckt, was sagen uns die Daten. Nicht, dass es nur so cooles Bauchgefühl an einem Donnerstag ist. Ganz viele verlassen das Nachhaltigkeitsteam, aber nicht das Unternehmen. Sie gehen dann in den Einkauf, sie gehen in HR. Also für das Thema gut, für die Nachhaltigkeitsteams vielleicht gut. So, also das geht so ein bisschen rein in die Fläche und Budget Cuts. Also 42% finde ich schon eine harte Nummer. Und das im Durchschnitt. Heißt, bei einigen ist es einfach minus null. Und bei den anderen ist es viel geblieben. Aber also das wieder Kontext, es war eine Bubble. Leute, die ist geplatzt. Mhm. So, ja.
Aber das ist schon krass. Ich meine, was wir ja sehen, auch in unseren Nachhaltigkeitsberatungsprojekten, dass natürlich jetzt auch dieses KI, also neben dem Rahmen, den wir jetzt haben, sicherlich durch Omnibus, und das haben wir ja auch schon viel diskutiert und so weiter und so fort, also mit der damit verbundenen Unsicherheit und eben dadurch, dass man jetzt erstmal wieder den Raum aufgemacht hat im Sinne von, naja, also wenn die sich da nicht einig werden, dann warte ich mal erstmal ab, ja, also warum soll ich jetzt der Erste sein, der das Thema auf die Agenda nimmt, und das ist halt im Endeffekt jetzt eigentlich sozusagen aus dem Vorstand eine Ebene runter gedroppt worden und hängt jetzt irgendwo, wird zwar mitbehandelt, aber hat halt eben nicht mehr diese absolute Prio. So, das ist jetzt einfach erstmal so. Und das bedeutet natürlich auch finanzielle Ausstattung, Liebe in der Organisation, Fokus und so weiter. Das sind ja einfach die Themen, die dort halt irgendwie runtergehen. Was wir eben aus der Beratung sehen und was wir auch wahrnehmen, auch in der Arbeit, weil wir natürlich auch mit vielen Nachhaltigkeitsmanagern und Managerinnen arbeiten, ist halt, dass dieses KI-Thema ja auch nochmal einen wesentlichen Impact halt irgendwie hat. Ne? Also das ist halt definitiv ein Thema, was bei uns sehr stark nachgefragt wird. Wie kann ich denn das da eben entsprechend auch für einsetzen? Wie kann ich sozusagen denn eben auch damit besser umgehen? Was natürlich gleichzeitig eben auch noch die andere Seite der Medaille hat, ne? Wie kriegen wir eigentlich junge Leute da halt dann irgendwie wieder auch ins Thema rein, ne? Das ist halt, wenn die jetzt auch mal mit weniger Geld halt irgendwie weniger Geld erhalten, bedeutet es natürlich auch am Ende mittelfristig auch, gehen dann auch noch richtig gute Leute sozusagen auf das Thema. Wie nimmst du das wahr?
Ich habe interessanterweise, ich stehe ja viel im Austausch mit Partnern, Managern, Geschäftsleitungen aus Beratung, so neben den Kunden. Aber ich habe heute Morgen gerade mit zwei Big Four telefoniert und die sagen alle, also sie sind sich einig, dass das doof ist, dass man die Junior nicht mal einstellt. Aber die tun es trotzdem nicht. Weil, warum? Wir haben doch jetzt hier, jede E-Mail wird in der KI geschrieben und dann schreibt der Gegenüber ja auch eine KI-E-Mail und dann reden nur noch die KIs mit. Man drückt aber noch auf den Knopf. Ja, aber das hat halt einen riesen Impact. Ich meine, ich nutze sie auch. Par excellence hier, das ganze Team hat Pro-Accounts, ja, und wir hauen da raus, was das Zeug hält. Aber ihr wisst selber, man muss es ja hinterfragen. Da ist viel Quark, da ist viel Müll, da ist viel sonst was. Und ich glaube, wir lernen ja alle noch mit KI und umzugehen und sonst was. Aber ich glaube, ich meine, wir haben auch unsere Prozesse automatisiert. Kann man eine Stelle, ist weg. So, das dauert jetzt 8 Sekunden und nicht mehr 3 Tage. So, aber gleichzeitig ist ganz viele Fragezeichen. Ganz viel Unsicherheit. Und ich glaube, und das ist ja auch das, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe oder wieder zurückgekommen ist, so ein bisschen Back to the Future Style, ja. Wir Nachhaltigkeitsverantwortlich sind hardcore vernetzt und wir können gut mit Leuten. Oder wir können auch, ne, ich habe ja selber einen Podcast aufgenommen zum strategischen Streiten. Wie der Kollege einfach, er liebt es zu streiten. Und das ist, glaube ich, so ein CSO-Ding, heute Morgen war eine Kollegin von Big Four auch intern Nachhaltigkeitschefin und die haut halt mal gerne mit in die Kerbe und das ist auch okay so und das kann keine KI. Die findet die Nuance nicht, die sitzt nicht beim Kaffee zufällig aus Versehen. Ach, der weiß es, ne? Das können wir, da werden wir auch nicht so schnell ersetzt werden. Das heißt, die Leute aktivieren, die Menschen begeistern, in ihre Schranken weisen. Ne? Ich mache gerne einen Workshop, der heißt die Augsburger Stakeholder-Kiste. Ja, weil du als Nachhaltigkeitsmanager bist du Marionettenspieler. Du bist Teil des Spiels und du wirst genauso manipuliert, aber du bist Teil dieses Systems und das ist das, was die Transformation auch braucht. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass sie dieses wieder braucht und dass wir diese verdammte Regulatorik endlich in ihre Schranken weisen und wieder auf das gehen, was es wichtig ist. Das ist die Transformation, der Change. Ja, dann mit der KI, ja, so what, dann diskutieren wir halt mit der.
Mhm. Ja, das finde ich total interessant und ich wollte auch nochmal auf diese Stimmungsfrage, die ihr auch abfragt. Ne? Und ich glaube, deswegen geht das auch viel so hoch und runter sozusagen, wie die Stimmung ist, durch natürlich auch diese Dynamik. Aber ich fand auch, dann kam Omnibus im Keller, wir hatten auch um den Zeitpunkt hier ein Event mit NachhaltigkeitsexpertInnen und ManagerInnen. Ich bin danach rausgegangen und ich hatte das Gefühl, wir haben eher so eine Selbsthilfegruppe sozusagen gehabt. Und das war irgendwie auch ganz bedrückend sozusagen. Aber ein paar Monate später hat man auch gemerkt, dass die gleichen Personen eigentlich sagen, hey, ehrlicherweise können wir jetzt wieder ein bisschen mehr zum Core Nachhaltigkeit auch kommen. Also weg wieder von Regulatorik berichten. Also man war ja nur noch Verwalter in der Rolle irgendwann. Und ich glaube, diese Erkenntnisse einfach zu haben und sich immer wieder diese Lücken zu suchen, das macht der Job wahrscheinlich auch. Aber das macht ihn ja auch so spannend am Ende des Tages, ehrlicherweise. Aber es fand ich total interessant, das so auch so mitzukriegen, wirklich in der Stimmungslage.
Ja, was mich nochmal interessieren würde, wenn du jetzt mal so ein bisschen nach vorne guckst. Ich meine, das ist ja Glaskugel. Klar, mit deinem Reports guckst du ja sozusagen rückwärts. Ist ja sozusagen, liegt ja in der Natur der Sache. Trotzdem sprichst du ja eben auch mit vielen Menschen. Ne? Wie schätzt du das ein? Wird das jetzt irgendwie weitergehen? Oder hast du halt irgendwie das Gefühl, dass wir halt sozusagen so auch die Sohle erreicht haben? Also kippt die Stimmung weiter oder guckst du persönlich eher positiv in die Zukunft?
Kommt auf den Tag an, die Stunde und die Vorgespräche. Naja, also wir haben das auch, also ich mag ja auch Glaskugel und unser Report ist retro, aber wir haben im Frühjahr, dadurch, dass wir quartalsweise immer 2 Fragen stellen und du brauchst keine 90 Sekunden, um das zu beantworten, bauen wir mal eine Zusatzfrage ein. Und im Frühjahr haben wir gedacht, naja, was sind denn die Trends? Was, liebe Nachhaltigkeitsverantwortliche, was glaubst du denn, was in den 12 Monaten, nächsten 24 Monaten cool ist? Platz 1, ich kann es nicht mehr hören, regulatorische Entwicklung. Wo ich denke, sag mal, sind wir nicht jetzt langsam durch? Platz 2, und das ist das, wo ich glaube, die Musik spielt, der Shift von Reporting zu Business Case. Value Creation durch Nachhaltigkeit. Ich verdiene Geld. Ja. Und ich glaube, da spielt die größte Musik. Ne, wenn ich telefoniere ja wirklich, ich würde sagen, 20 Stunden die Woche nur mit Nachhaltigkeitsleuten, versuche immer die Stimmung abzuholen. Ihr werdet nie Namen von mir hören. Aber da sagte mir anekdotisch, ne, sagte jemand aus dem Handel, ich habe im Einkauf geredet, wir machen Schalten jetzt scharf. Wenn die das nicht haben, Delisting. Ich so, bitte, ihr meint das ernst? Ich sag, das ist doch verhandelbar. Nachhaltigkeit ist doch immer verhandelbar. So, nö, jetzt nicht mehr, bei uns nicht. 3 Tage später rede ich mit jemandem, die brauen Bier. Die wollten schon die Person entlassen, weil brauchst ja Nachhaltigkeit. Greta macht doch auch was anderes, ja? Braucht doch kein Mensch. Aber die haben dann einen Brief vom Handel gekriegt, so, hey, du, Bierregal, willst du das noch? Ist das ein Ding bei euch? Und zack, war das Thema wieder auf der Agenda. Also ich glaube, dass, und das ist ja auch das, und das ist auch Platz 3, Stakeholder-Druck. Kunden, Banken, Investoren, Versicherung. B2C ist halt immer schwer, aber trotzdem machen es alle. Ich habe mit Fjällräven-Rucksäcken dann einen Podcast gemacht, die sagt, der Kunde, Geld ist immer noch das meiste Ding, aber wir machen es trotzdem. Rossmann, gleiches Ding. Hä? Machen wir trotzdem. Na, also ganz viele Personen machen es trotzdem. Kunden fordern es ein, gerade B2B. Ne? Handel, Chemie, Automotive drückt in den Markt. Investorenfang. Ich habe bei Andy Gruber, durfte ich 4 Tage hinterherlaufen wie so ein kleiner Minion. Er ist Nachhaltigkeitschef der DKB Bank. Ja? Und ich denke, naja, Andy, du hast es in der DNA, ne? Das sagst du ja immer. Die meinen das ernst. Also wo ich denke, also entweder haben sie es geschafft, 4 Tage lang mir eine super geile Show zu machen. Ich bin wie Truman Show in meiner Bubble gelaufen. War wahrscheinlich auch ein bisschen so. Aber dennoch habe ich auf dem Flur Sachen gehört, wo ich denke, wow, meint es ernst? Heißt, eine Bank will über ihre Risiken wissen. Die müssen ihr Portfolio dekarbonisieren. Natürlich wollen die mehr Informationen. Eine Versicherung, du bist nicht versicherbar, wenn du keine Biodiversity-Strategie hast und vielleicht was mit Tieren zu tun hast. Also das Thema geht nicht weg. Und wenn man wirklich mal so eine Trendlinie durchzieht, wirklich von Brundtland-Report zu jetzt, ich glaube, das Ding ist satten gerade. Wir haben halt eine Fake-Bubble gehabt, die in der Mitte ist. Die ist halt geplatzt. Das Ding geht, es ist ja, wir sind mehr nachhaltig als vorher. Wir sind bei weitem nicht da, wo wir sein sollten. Das Thema geht nicht weg, es diffundiert und ist in unserem Report, wir sagen, das wird erwachsen. Du musst jetzt mal die Wäsche selber machen. Du musst die Wäsche auch rausbringen und du musst sie wieder abhängen, wenn es regnet. Du musst den ganzen Mist machen. Mutti ist nicht mehr da oder Papi. Ja? Die Zeiten sind vorbei und der regulatorische Stock ist weg. Manchmal brauchen wir jetzt wieder die Möhre und machen dann geilen Möhrensalat draus. Ja?
Wenn du so jetzt auch mit dem, was du bis jetzt erzählt hast, ne, also einmal die aktuellen Trends, aber auch natürlich die Budgetkürzungen, Stellen, auch die gestrichen wurden. Wie glaubst du denn, wird sich allgemein so eine Jobposition im Unternehmen verändern im Nachhaltigkeitsbereich? Also auf die Rollen, aber vielleicht auch auf die Organisation geschaut. Hast du da irgendwie schon einen Blick?
Ich bin froh, dass auch diese Frage haben wir gestellt. Also wir sehen, Spezialisierung geht runter. Wie gesagt, ich glaube, die diffundieren, die sind nicht weg, die diffundieren in die Organisation rein. Ne? Nachhaltiger Einkauf ist nicht mehr im Nachhaltigkeitsteam, sondern im Einkauf. Und das ist auch das, was, glaube ich, am spannendsten ist. Weil wenn Nachhaltigkeitsleute, das macht die Tabea bei uns, die ganze Jobcoaching und Empowerment, die sagt auch den Leuten, hey, wenn du keine Nachhaltigkeitsstelle kriegst, dann such dir eine konventionelle Stelle und hab den Booster, dass du an der Leuphana studiert hast und das einfach das Thema aufbohren kannst. Da hast du einfach einen riesen Vorteil vor den anderen Kandidaten. Als Spezialisierung runter, Allrounder hoch, ne? Schweizer Taschenmesser. Ich kann halt Decarbonization und ein bisschen Social und ein bisschen Biodiff und Wasser. Das kann ich alles. Du hast Flachwasser, aber du kannst People. Das ist, glaube ich, das, was passiert. Und wie gesagt, und das lerne ich von den ganzen CSOs da draußen, strategisches Streiten, Change, Transformation, ganz viel weiche Themen. Budgets halten, auch wenn sie Leute, die Stakeholder, die wegnehmen wollen. Aber das mussten wir schon immer machen. Ich glaube, das ist so das Skillset, was auch nicht wegautomatisiert werden kann oder KI-isiert werden kann. Ja, also ich glaube, da verändert sich das auch ziemlich stark. Ich glaube auch, die Nachhaltigkeitsteams werden wieder signifikant kleiner werden. Oder das programmiere ich auch, wo ich sage, schmeiß die Leute in den Einkauf, schmeiß die Leute in den HR rein, die müssen was machen, da muss es integriert sein und das Mittelmanagement muss das Gefühl haben, dass sie irgendwas mit uns zu tun haben. Ja, und die Nachhaltigkeitsteam hochgradig vernetzt, super effizient, klein, kleine Teams, die einfach immer wieder Impulse setzen und es im Blick haben, es nicht mehr selber machen.
Ja, naja gut, ich meine, solche Funktionen, solche Querschnittsfunktionen gibt es ja auch anderer Natur halt irgendwie im Unternehmen, wenn man an Security und so weiter halt CISO-Rollen und so weiter, CISO-Organisationen denkt, ist das ja halt eben auch schon ein Stück so, dass die halt dann irgendwie eben mit einer gewissen Kraft ausgestattet sind, um halt dann eben von dort aus die Themen halt dann zu treiben und das gar nicht unbedingt halt dann irgendwie im entsprechenden Team passieren muss. Ne?
Aber ein Unterschied ist halt, unsere Kinder sind nicht an einem Freitag rausgegangen, weil sie gesagt haben, Security, Health and Safety, Digitalisierung. Ist keiner rausgegangen. Es war hochgradig emotional. Jeder war involviert. Und ich glaube, das hat auch halt viel Gegenbewegung erzeugt. So, und deshalb waren wir auch Nachhaltigkeit nie beliebt im Konzern. Ich bin rausgeflackt worden, als der regionale Geschäftsführer das mir die Möglichkeit hatte.
Mhm.
Ein Tag auf den nächsten, das Budget war noch nicht mal warm oder kalt geworden und zack, war ich gone. Also das passiert und das wird auch immer so sein, aber das, hey,
ja.
Sobald die nächste Krise kommt, dann sind sie alle wieder auf unserer Seite.
Ja, genau. Das ist halt irgendwie auch, hatte ich neulich auch gerade ein interessantes Gespräch nochmal, wo auch jemand meinte zu mir, Mensch, man kommt ja ab und zu selber in so eine Depression und denkt, ey, boah, scheiße und ne, und so weiter und habe ich vielleicht auch überpastet oder was auch immer. Ja, sozusagen stellt man sich ja selber auch noch Fragen. Und gleichzeitig fand ich den Frame denn gut, dass er meinte, ey, komm, wir haben ja auch total viel erreicht, ja. Also wenn man das sozusagen so ein bisschen wellenmäßig halt sieht, sind wir halt dann irgendwie auch richtig weit vorgeprescht. Oh, jetzt geht's halt mal wieder ein Stück weiter zurück, ja, aber es wird auch wieder nach vorne gehen, ja. Und das bedeutet sozusagen und da halt dann eben so ein bisschen Vertrauen auch rauszuschöpfen, das hat mir dann irgendwie auch nochmal geholfen. Ja. Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Ihr guckt ja auch differenziert in unterschiedliche Arten von Unternehmen rein, also im Wesentlichen jetzt zwei. Also ihr guckt halt sozusagen diese Familienunternehmen nochmal gesondert an. Da gibt es ja auch gerade, halten wir auch, weiß ich nicht, ob es jetzt besonders ist in Deutschland, aber irgendwie kommt es mir jetzt gerade so vor durch den Mittelstand, dass es ja auch noch ein besonderes Phänomen ist, was wir ja auch viel hier in Deutschland haben. Wie nimmst du denn das da eigentlich wahr? Also wo sind da die Unterschiede, wo sind da die Gemeinsamkeiten oder was sozusagen können vielleicht auch die beiden Welten voneinander lernen, sich abgucken?
Ich habe da eine kleine Überraschung erlebt und ich würde gerne mal ganz kurz den Spieß, also sorry, dass ich das tue, aber was würdet ihr denn denken? Sind Nachhaltigkeitsleute in Familienunternehmen glücklicher oder trauriger?
Wir haben bei beiden Kunden, deswegen ist das jetzt so eine gemeine Frage. Allgemeines Bauchgefühl ist ehrlicherweise trauriger bei mir.
Bei dir auch? Echt? Krass. Ich dachte, die sind alle glücklicher.
Also ich könnte mir, also erstmal könnte man sich vorstellen, glücklicher. Gleichzeitig hast du halt aber, und das ist ja grundsätzlich so, wenn man halt familiengeführtes Unternehmen hat, müssen ja auch alle Investitionen auf eine andere Ebene halt irgendwie nochmal gerechtfertigt werden.
Exactly.
Und es muss immer sofort Business Value halt irgendwie generiert werden. So, das bedeutet, du kannst dich nicht so hinter Standards, Prozessen und so weiter halt, ich meine, ich bin ja selber Unternehmer sozusagen, kenne ja auch selber die Fragen, die ich stelle. Und wenn du halt dann irgendwie Menschen hast, die eigentlich eher Konzernstrukturen halt irgendwie gewohnt sind, da ist ja der Rahmen klar, ist das Budget klar und in dem kann ich dann auch agieren und auf das kann ich mich verlassen. Das ist ja nicht unbedingt beim Familienunternehmen so. Ja, also wenn da halt dann irgendwie die Priorität eine andere ist, dann schlägt das halt irgendwie auch nochmal schneller und anders durch. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass es in Aufphasen halt dann irgendwie super ist, weil ich ein direktes Buy-in sozusagen halt irgendwie des Inhabers habe, aber in Down-Phasen natürlich auch halt sozusagen, ja, also wenn der Liebesentzug dann auch schneller und härter kommt. Also keine Ahnung, also, aber so könnte ich es mir vorstellen, einfach mal ganz platt gesagt.
Ja, die Daten sagen ja. Also ich war überrascht, weil ich denke, wir wollten ja differenzieren, wir dachten, da kommt jetzt, die sind glücklicher und sonst was, aber es gab eher mehr Gegenwind. Es gab mehr, wir fragen ja immer, ne? Wie steht deine Geschäftsleitung zum Thema Nachhaltigkeit? Und die sind niedriger, wo du denkst, was? Ihr beschreibt das genau richtig, aber ich bin anscheinend nur mit den Happy Familienunternehmen unterwegs, ja? Und die Sonne ist super und so läuft. Gerade wieder vorgestern mit einer Gründerstochter auf einer Konferenz gewesen und die leuchtet und die saß auf einer Nachhaltigkeitskonferenz. Nicht auf der Bühne, die saß hinten und hat zugehört, wo ich denke, oh geil, genau das brauchen wir doch. Was wir aber sehen, und die Daten, wir werten jetzt aus, weil die Daten, da muss man mehr reingucken, die geben wir im Herbst ein bisschen mehr Raum. So, wir wollten das Ding erst die nächste Woche rausbringen, weil wir gesagt haben, nee, das ist zu nah an dem Großen, das ist nicht differenziert genug, wir gehen in den Herbst rein und wollen ja auch die Geschichte mehr rausarbeiten. Wir sehen aber, und ich will nicht zu viel voraussagen, aber die Ausstattung, die finanzielle Ausstattung von dem Nachhaltigkeitsteam ist signifikant größer. Wir müssen jetzt nur rausfinden, ob das stimmt. Als in konventionellen, also nicht Familienunternehmen.
Ach.
Wo du denkst, okay. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt so raushöre, die Bestätigung, wenn sie es machen, dann machen sie es richtig. Es ist schwarz und weiß. Es ist nicht, die Organisation sagt vielleicht und irgendjemand verschwindet in Abteilung 44P, sondern es ist der Walter, der sagt, Leute, was brauchst du? Okay, 150k, ich gebe dir 200, mach's bitte richtig, aber ich brauche ein Business Value. Ich will, dass der Kunde aus den Augen leuchtet, wenn er an uns denkt und Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also es ist Ich glaube, das ist, ne, es ist näher am Business Case, ist eine schwarz-weiß Entscheidung, aber es ist auch vielleicht ein anderes Invest, wenn es denn gemacht wird. Ja, und auch da sind natürlich die Narrative der Entbürokratisierung und sowas natürlich ganz groß. Mein Vater ist auch Unternehmer, ne, Handwerksunternehmen, der hat es alles gehasst. Alle, der hat die Leute aus dem Raum geschmissen. So. Der musste sich halt auch nicht verantworten vor einem Riesengremium. Aber ich war wirklich überrascht, wie die Stimmung einerseits in die andere Richtung geht, aber der Budget war dann noch, wo ich sagte, ja, okay. Dann meine ich es aber auch wirklich ernst. Vollgas. Ja.
Ja, super spannend, das aber dann auch diese Ableitungen zu sehen. Ne? Das hilft ja auch total, da mal so ein bisschen reinzudrillen. Ganz kurzer Themenausflug. Du bist ja auch Podcaster, wie wir schon gesagt haben, und hostest den Haufe-Podcast. Gibt's da, das machst du ja auch schon ein paar Jährchen, ne? Gibt's da irgendwie, wenn du da ein bisschen zurückguckst, Gespräche, wo du sagst, boah, da denkst du immer noch dran, oder auch eine Veränderung in der Dynamik der Gespräche, die du so führst? Also wie erlebst du das?
Also ich würde an dieser Stelle die Bitte machen, bitte nicht die ersten zwei Folgen hören, da habe ich noch verdammt viel geflucht und es war unglaublich unprofessionell. Ich glaube, da gab es auch einen leichten Reifungsprozess, gepaart mit die Anzahl an Presse- und Kommunikationsleuten, die nervös im Hintergrund sitzen, ist runtergegangen. Was ich merke, und ich habe keinen Lieblingspodcast, ich kann nicht mehr zu Rossmann gehen, ohne an Marco zu denken, ich kann keinen Pulli bei Marco Polo kaufen, an das Thema Menschenrechte zu denken. Ich verbinde ganz viel, das ist auch wirklich in meinem Kopf gemein, ich kann auch Ich denke immer an, wenn ich einen Einkaufen gehe, gibt es einen Einkaufswagen von Wenzel, ja, der Kollege, der begleitet mich seit vielen Jahren, der war nicht im Podcast, aber das verbinde ich ganz viel, deshalb, ich habe keinen Liebling, meine Liebe ist gleichförmig für euch alle, aber da stechen wirklich ein paar raus, für mich, und ihr kennt das vielleicht, die Pre-Calls sind die spannenden und wenn wir gesprochen haben, dass die Minute, wo du das Mikro ausmachst und dann endlich Tacheles redest, beim Teutates, da würde ich gerne aufnehmen.
Ja.
Oh,
ja, ja.
Die 15 Minuten, ich würde den Rest wegschmeißen und nur das. Aber das könntest du niemals öffentlich machen, ohne dass ein Pressearbeiter dafür sorgt, dass du sofort gekündigt wirst. Da ist so viel Ehrlichkeit und so viel Tolles. Aber das ist das Schöne, das passiert in verschlossenen Formaten. Ob das jetzt bei den großen Netzwerken, den kleinen Berufsverbänden, überall im 1:1, das passiert. Und das ist das Schöne. So. Und das ist, was ich auch immer forciere. Redet, ruf einmal, hey, wenn du ein Thema hast mit jemandem, ruf den an. Keine E-Mail. Keine Aufzeichnung, keine KI, nothing. Tee, Schnaps, Trauer, Glückseligkeit in einem Raum.
Ja. Ja. Hat sich das verändert in der letzten Zeit?
Ja, ich finde keine Gäste mehr. Emco sagt nein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste sonst eher Leuten nein sagen. Jetzt ist es so, dass ich sehr viele anfrage und dann kommt, nee, das können wir das dann, aber wir wollen das nochmal durch einen Review-Prozess und kann da nochmal rausgestimmt. Wir sagen, nee, also aufgenommen, es gibt ein paar Qualitätsindikatoren und Sicherheitsdinger, ne? Man schweigt, wenn man Quatsch erzählt und so. Das sind ja ein paar Podcaster-Tricks, die benutzen wir auch alle, aber der Weg dahin ist lang. Also signifikant viele Leute angefangen, die haben wirklich Angst zu reden. Und das merken wir auch in anderen Projekten. Die Redseligkeit der letzten Jahre war groß und die war auch gut. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich glaube, es ist auch Emco, es ist aber auch einfach die Unsicherheit. Ich gehe nicht mehr so nach vorne, hey, wenn ich nicht auffall, dann bleibe ich auch da und so. Das ist so ganz viel, was da mitmischt. Also das hat sich schon krass verändert.
Ja, ist ja vielleicht auch der Teil dieses Erwachsenwerdens, was du genannt hast, dass man jetzt, wenn es jetzt erstmal in die Business Cases geht und so, vielleicht nimmt man sich da jetzt einfach auch die Zeit, das einmal dann auch ordentlich zu machen. Und ich bin mir sicher, wenn dann aber die geilen Cases auch da sind, dann wird dir wieder die Tür eingerannt werden, so, weil dann will man ja auch drüber erzählen.
Ja, klar. Ja, aber ich will ja keine Show. Ich will ja mit den Leuten reden. Ich will nicht, dass du mit DNA sagst und Quark. Das moderiere ich auch direkt. Also das im Hintergrund, ihr wisst selber, ne, so ein Podcast dauert immer länger, man schnibbelt viel weg. Das schnibbeln wir auch weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und aber auch Greenwashing. Ihr wisst selber, wie viel nah an das manchmal. Wir haben jetzt auch ein paar Gästen gesagt, du, das ist zu nett, das machen wir nicht. Ja, und da finde ich auch schön, dass wir einfach im Redaktionsteam einfach auch sehr eng zusammenarbeiten und sagen, hey, sehen wir das hier gerade? Das ist zu nah dran. Und dann lieber ein anderes Thema nehmen und sagen, hey, das ist, wenn jemand 254 LKSG-Reports auswertet, das ist the shit. Das wollen wir wissen. Ja? Weil das ist mal Reality und es ist vergleichbar und es wird nie wieder passieren. Ja? Also.
Ja, total. Total interessant. Ich habe auch das Gefühl, oder zumindest so meine Hypothese, natürlich, dass halt irgendwie auf der globalen Ecke halt da halt deutlich mehr Gegenwind kommt. Sozusagen, also. Es war ja eine Zeit lang so, dass man einfach sagen konnte, ich bin für Nachhaltigkeit und alle haben gesagt, super, Ja, also du hattest sozusagen keine Opportunitätskosten, ja, sondern halt im Endeffekt, du hast es gesagt und wurdest halt dann irgendwie noch gefeiert und hast dann halt dann irgendwie noch dein Konterfei mit Regenbogenfarben hinterlegt und hast dich gut gefühlt. So, jetzt ist es, hat sich das ja so ein bisschen geändert, ja. Das bedeutet halt im Endeffekt, dass eben auch Haltung, ja, in gewisser Weise sozusagen, das gilt für die individuelle Person, aber das gilt natürlich auch für die Unternehmen, auch nicht automatisch bei allen Leuten abgefeiert wird, ja, sondern das bedeutet, das hat auch Opportunitätskosten unter Umständen, ja, also wenn man jetzt mal Richtung amerikanischen Markt guckt oder wenn man halt dann irgendwie jetzt halt mal Richtung politische Entwicklung halt dann irgendwie auch bei uns in Deutschland halt wie guckt sozusagen, also es kann auch mal sein, dass was halt irgendwie dagegen gesagt wird, was dann halt aber auch im Endeffekt natürlich dazu führt, dass halt viele Leute auch einfach sagen, ey, boah, ja, fühle ich mich nicht so wohl, halte ich erstmal die Schnauze, sage ich lieber einen Satz weniger als einen Satz zu viel, ja. Und das ist, glaube ich, einfach so ein gesellschaftlicher Trend, der halt für die gesamten Demokratiethemen ja auch sozusagen gilt, natürlich auch für die Nachhaltigkeitsthemen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das halt wieder einpendelt. Auch das muss ja nicht nur negativ sein, ja. Auch das hat ja auch, kann ja auch wieder dazu führen, dass Dinge wieder real werden oder dass halt irgendwie auch da dann halt trotzdem muss ja nicht unbedingt weniger passieren. Aber das ist so das, was ich halt so wahrnehme, ja. Und das merke ich teilweise bei mir selber auch sogar, ja. Also wenn ich halt dann, wozu poste ich, was sozusagen, was schreibe ich halt irgendwie selber, welche Themen stelle ich raus, dass das halt irgendwie sich halt, glaube ich, schon gesellschaftspolitisch oder so halt dann irgendwie tatsächlich gerade verändert. Das ist meine Wahrnehmung, die ich so ein bisschen habe. Aber das würde das ja unterstreichen, wenn du sagst, dass es auch schwieriger ist, die Leute halt tatsächlich vors Mikro zu bekommen. Ne?
Ja, aber war das nicht schon immer so? Wir hatten doch, also selbst als wir die regulatorischen Stock hatten, waren wir doch jetzt nicht die beliebtesten im Unternehmen. Wir alten baumknuddelnden Bettliebretter, Lastenradfahrenden Mannbahn-Leute, das waren wir doch noch nie.
Ja.
So, wir hatten einfach nur einen Stock. Verdammt großen. Wie gesagt, EU sagt, du musst.
Ja, ich glaube, es war aber schon anders, weil eine Zeit lang halt dann irgendwie gerade durch diesen Rückenwind mit Fridays for Future sozusagen und dadurch, dass halt dann eben halt irgendwie die Kids halt dann irgendwie halt mit dahinter waren und plötzlich sozusagen auch die Politik sich halt irgendwie da teilweise damit gebrüstet hat und gleichzeitig dann halt dann irgendwie das auch abgefärbt hat, glaube ich, eben auch ins Board bei gewissen Unternehmen. Ja, also wenn man da mal an Siemens und so weiter halt irgendwie denkt, da ist ja relativ viel passiert. War das halt dann irgendwie schon, war das schon teilweise vielleicht auch nur in meiner Bubble, aber ich hatte schon so ein bisschen wahrgenommen, als wäre das halt noch so ein bisschen Konsens gewesen. Ne?
Ich glaube, das ist immer noch so. Es ist nur nicht so laut und es ist auch, also ich habe im Netzwerk, wo ich jetzt einfach ein paar Jahre war, noch einen amerikanisch-deutschen Dialog gemacht und da haben wir gefragt, was ist denn? Und dann haben sie gesagt, ey, es passiert trotzdem. Guck dir die Zahlen zu Solarenergieausbau an. In Ländern, wo du denkst, never gonna happen, fracking here, let it burn, baby. Hockeystick. Der Markt hat entschieden. Punkt.
Ja.
Also da müssen, manche Leute müssen einfach hinterherlaufen und das nur dürfen ein bisschen meckern und ihre Leute holen. Das ist auch okay. Aber an manchen Stellen hat der Markt entschieden. Manchmal müssen wir Nachhaltigkeitsleute an bestimmten Stellen nochmal richtig mit dem Finger in die Wunde, dann noch ein bisschen Salz nachstreuen und dann sagen, ich habe auch ein süßes Pflaster für dich, guck mal. Also das ist ja auch unsere Rolle. Wir müssen unangenehm sein, wir müssen streiten, wir müssen so. Und ab und zu mal müssen wir auch einfach den Mund halten und es einfach mal laufen lassen. Ich glaube, wir sind in einer Phase. Ich habe auch gefragt, was braucht ihr alle da draußen? Vor vielen Jahren, als ich noch Praktikant bei einer Big Four war, hieß es, Regulierung war Platz 1. Was braucht nachhaltige Regulierung? Haben wir gehabt, war nicht so geil. Ja? Mir sagte noch jemand, wir brauchen mal, dass es wehtut. Zu heiß, zu nass, zu Feuer, also eine richtig böse Krise. Ich will das nicht, aber vielleicht ist es genauso, dass die Leute, das ist ja auch, ne, wenn die Leute es einmal gespürt haben, dann kommt es wieder zurück. Ne? Ich glaube nicht, dass wir Fridays for Future jemals wieder haben werden. So, da bin ich relativ überzeugt. Ja. Aber ich glaube, wenn wir die Finger in die Wunde legen, wird da, wo es weh tut, auch. Und das ist ja auch das, was der Report zeigt. Der zeigt ja auch, dass es reingeht. Es ist das ist nicht das Fancy-Zeug, wenn man sein Energieniveau um 32% senkt. Nobody cares. Aber du senkst halt auch deine Kosten um. Summ. Ja, also das ist ja auch das, wo die Korrelation stattfindet. Dass du entweder Geld verdienst oder Geld sparst. Und schon hast du die Ohren und Augen von den ganzen Leuten und sagen, oh, haben wir Geld gespart? Ja, du hast auch dekarbonisiert. Sag das Wort nicht. Ja, aber hey, Bonus hast du gekriegt. Glückwunsch. Ja. Deshalb glaube ich, dass das Thema nicht weggeht und wenn wir es verstecken, okay, aber es läuft irgendwie weiter. Ja, auch wenn wir jetzt in ein paar Märkten komische Dinge tun.
Ja, und ob das Kleid dann Nachhaltigkeit heißt oder Effizienzgewinn oder Kosteneinsparung, Hauptsache es geht auch in die richtige Richtung, ne?
Ja, und es kam ja gerade dieser Jobmonitor raus. Da hieß es auch, ja, die Stellen im Nachhaltigkeitsmanagement oder die Green Jobs sind weniger. Bullshit. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, die Namen sind nur anders. Und wenn du schreibst ja nicht mehr CO2-Dekarbonisierungsstrategist drauf, sondern vielleicht ist es Kostenreduktion oder strategischer Einkauf oder Prozessoptimierung. Natürlich sind es keine Green Jobs, aber wenn du ganz tief in die Beschreibung und vielleicht auch die Haltung guckst, es wird, glaube ich, immer jemand, wenn du einen Einkäufer einkaufen kannst, der einfach nur Geld spart, und wenn du einen hast, der zufällig eine Fortbildung am Wochenende gemacht hat zur Dekarbonisierung, dann nimmst du doch den Dekarbonisierer. Kannst du mir doch nicht erzählen, das ist ein Added Value. Das ist wie zwei Würstchen. Nimmst du doch die Bio. So, nimmst du doch. Das schmeckt genau gleich. Aber fürs Gefühl und für das, was da rauskommt, ja, dass du vielleicht nicht in 15 Jahren mit Krebs stirbst. Ja. Und der einzige Job, der größer geworden ist, war Kreislaufwirtschaft. Ja, natürlich. Sag mir mal ein Synonym dafür. Kenn ich nicht.
Aber ja, das finde ich echt spannend. Das habe ich so noch nicht gesehen, aber da hast du vollkommen recht. Ja, das stützt wieder eher dieses, ne, wir reden ja immer vom Pirater-Tee sozusagen, bist du eher generalistisch oder tief in der Expertise, dieses Generalistische nochmal. Spannend, ja. Alexander, bevor wir uns zu sehr verschnacken, was sollen denn die HörerInnen heute mitgenommen haben?
Uns allen ist sehr warm. Die werden schon mittlerweile Türen geöffnet. Der Ventilator muss gleich wieder auf Volldampf laufen. Ich glaube, das, was ich immer mitgebe, und das ist wirklich meine volle Überzeugung, redet mit denjenigen, von dem ihr Wissen klauen könnt. Und sagt es denen vielleicht auch, das ist manchmal ganz lieb. Ja, aber das ist ja auch das, ich bin seit 15 Jahren im Nachhaltigkeitsmanagement, ich habe es nie studiert, ich habe es nie gelernt. Ich kann es auch an vielen Stellen nicht, das weiß ich. Ich werde niemals gut dekarbonisieren können. Aber ich kenne die Leute und das ist mein ganzes Geschäftsmodell. Ich kenne die Leute, die es können. Ja, ich weiß, und das ist nicht abgesprochen, dass euer KI-Workshop, den ihr konzeptioniert habt, haben mir drei Leute unabhängig gesagt, hey Alex, du musst dir das mal angucken. Und das ist ja genau der Trick, der funktioniert im Nachhaltigkeit. Wir sind so ehrlich und so vernetzt. Andere Leute würden sagen, du kannst doch nicht alles verraten. So, doch klar, der macht das doch auch. Ich will das sein Wissen. Ich muss ehrlich sein. Ja?
Ja.
Geht auf die Leute zu und mobst das Wissen proaktiv. Und redet mit den Menschen.
Alexander, lieben Dank für deine Zeit. Ich fand's so spannend. Also wir müssen mal überlegen, ob wir mal regelmäßig dann auch mit in den Report veröffentlicht oder so fällt noch mal ein paar Minuten zusammenkommen. Ich finde das Hammer.
Ich schicke euch auch den Andi, der ist auch lustig, der unterstützt das, den Report quartalsweise. Das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen wirklich am Puls sein, das rausbringen und das Wissen aufgreifen. Und wie ihr gehört habt, immer kontextualisieren. Die Zahlen sagen eins, aber ich glaube, der Kontext, und ihr habt selber gesagt mit den Familienunternehmen, diesen Kontext kannte ich nicht und ich war 4 Tage depressiv, wo ich denke, ich hatte meine Hoffnung in die Familienunternehmen gesetzt.
Ja, hopes were high and then you fall, ja. Danke für deine Zeit und wir hören sicherlich bald mal wieder voneinander.
Sehr gerne.
Danke dir.
Ciao.
Janis, wir haben mit Alexander Krämer gesprochen, der Vermittler für Nachhaltigkeitsexpertise unter anderem. Ich will ihn gar nicht kleiner machen, als er ist. Super spannendes Gespräch, wie ich fand. Was hast du so mitgenommen?
Ja, also ich fand halt dann irgendwie tatsächlich diesen Blick halt dann wieder drauf auf Zahlen, Daten, Fakten interessant. Also wirklich spitze und spannend. Und gleichzeitig habe ich da natürlich auch total viele Fragezeichen sozusagen für mich halt noch. Was bedeutet das denn jetzt irgendwie eigentlich tatsächlich? Was können wir halt wieder daraus ableiten? Gleichzeitig denke ich halt irgendwie auch, ja, wenn man das ja mal so ein bisschen im größeren Intervall guckt, halt irgendwie sagen wir mal auf 10 Jahre und nicht nur auf, was weiß ich, seit 2021 bis jetzt oder so, dann hat mir das irgendwie auch nochmal ein ganz gutes Gefühl gegeben dafür, dass man halt irgendwie vielleicht auch, ja, also dass halt auch gewisse Sachen sich halt wieder normalisiert haben. Also das, was wir eigentlich immer so feststellen, was ich halt irgendwie interessant fand, war dieser Aspekt auch, dass halt gewisse Funktionen ja eigentlich auch in die Kernbereiche gehen. Ja, also dass man halt, wenn ich sage, okay, man baut eine Einkaufsexpertise im Nachhaltigkeitsteam auf, sondern eher, man baut eine Nachhaltigkeitsperspektive im Einkaufsteam auf, was halt dann irgendwie natürlich auch nochmal bedeutet, dass man darüber eben auch als Mensch mit Nachhaltigkeitserfahrung, wenn man halt irgendwie noch einen zweiten Schwerpunkt hat, durchaus auch Jobchancen hat. Das wäre auch mal interessant, halt tatsächlich halt nochmal mit Leuphana oder so auch nochmal zu diskutieren, wie sich das dann da eigentlich entwickelt. Es waren halt viele unterschiedliche Aspekte. Also mir hat es total Spaß gemacht und es klingt auch noch nach. Also ich fand das gut. Ist bei dir?
Ja, würde ich auch so sagen. Also ich war dann überrascht, wie viel man dann doch streift sozusagen oder wir gestriffen haben. Und hatte ich ja dann auch schon gesagt im Gespräch mit ihm, also dieses Thema eine weniger Green Jobs und wie er das so einschätzt und so, fand ich einfach super interessant so. Und ich mochte auch sehr, ich glaube, das ist das, wo wir uns ja auch viel drüber unterhalten, was finde ich auch hier und da wirklich immer wieder durchkommt, wenn wir auch mit unseren Gästen sprechen, diesen Satz, naja, das Nachhaltigkeit wird jetzt erwachsen innerhalb der Unternehmen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch durchgeschwingt jetzt durch das ganze Gespräch. Und das ist ja auch total schön als Entwicklung. Und was ich halt wirklich echt erstaunlich finde, wie viel mehr ja so Fleisch am Knochen mittlerweile eigentlich ist, wenn wir uns unterhalten auf den Themen. Und da ist einfach eine Ernsthaftigkeit im positiven Sinne, finde ich, auf das Thema gekommen. Das hat man heute eben auch gemerkt wieder. Und auch immer wieder diese Bestätigung, die, finde ich, tut ja mir auf jeden Fall auch gut. Ich glaube dir auch, wenn Leute sagen, das geht ja alles weiter.
Ja.
Also niemand braucht denken, nur weil jetzt vielleicht politisch das gerade oder auch global sozusagen andere in Führung gerade sind, die da gegenbashen, dass es aufzuhalten ist. Und das finde ich ja immer auch eine tolle Resonanz. Und das muss ich jetzt schon auch nochmal sagen, wie cool ist das bitte, dass der Nachhaltigkeitsworkshop KI und Nachhaltigkeit, den wir anbieten, dass wirklich drei Menschen, der hat es gerade im Nachgespräch auch wirklich nochmal gesagt, drei Menschen unabhängig voneinander, ihm erzählt haben, wie gut dieser Workshop ist. Das macht mich natürlich auch stolz. Und das geben wir natürlich gleich an die Kolleginnen weiter, die den konzipiert und durchgeführt haben. Ja, mal schauen. Also geht da mal gerne auf unsere Website oder schreibt uns an. Ich glaube, im Oktober ist da der nächste geplant. So, und jetzt hole ich mir ein Eis.
Alles klar, ich auch.
Wie schön war's.